Also das fällt mir auch immer auf. Man könnte aus dieser Customer Journey einfach so viel mehr machen und es bleibt so viel liegen. Und gerade diese Thank You Page, also was könntest du alles machen, um den Leuten zu, also wirklich Danke zu sagen und deswegen schau hier, das bekommst du alles. Also könntest so viel mehr in deiner Kommunikation machen.
Sofort Stift wegschmeißen, zuhören, nichts mehr machen, Lenkrad loslassen, Bremse treten, Standstreifen, auf geht's. Du kannst nämlich jetzt bei dieser Episode zuhören und gleich mal parallel checken, ob dein Marketing aktuell eher Menschen bremst oder anschiebt. Es geht heute um Attention Getters. Merkst du was? Haha, habe ich nämlich in meiner Anmoderation auch gleich mit eingebaut. Deswegen Patrick, let's go, oder?
Oh ja, ich bin super gespannt. Ich freue mich sehr, denn letztendlich, Attention is all you need, auf ganz vielen Ebenen tatsächlich. Und umso mehr freue ich mich, dass wir unsere Wiederholungstäterin begrüßen dürfen. Chrissy, fantastisch, dass du wieder mit am Start bist. Und ich freue mich, dass wir uns hier mit dir didaktisch, praktisch, schlau austauschen dürfen. Für die, die dich fächerweise noch nicht kennen und unbedingt die Episoden mit Chrissy nachholen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Hallo, total schön, wieder mit euch hier zu sein. Ja, also ich bin die Dr. Christina Jacker-Hund oder auch ganz einfach Chrissy, ist mir sowieso immer am liebsten. Ich bin Branding-Spezialistin und studierte Werbe- und Konsumentenpsychologin, habe in dem Bereich auch einen Lehrauftrag. So ganz hauptberuflich bin ich selbstständig, verdiene mein Geld hauptsächlich mit Persona-Workshops für B2B, B2C und auch HR und auch in dem Zusammenhang mit Marken- und Content-Strategien. Und ich glaube, man hat schon gemerkt oder wer vielleicht mich auch schon kennt, ich brenne total für Psychologie im Marketing. Mir macht es unglaublich Spaß, wie ticken Menschen, warum handeln sie, wie sie handeln und wie kann man sowas dann auch, ja, gut einsetzen.
Wir haben mit dir ja schon ganz, ganz viel über psychologische Prinzipien gesprochen. Jetzt ist Marketing ja wahnsinnig viel Strategie, allem voran, würde ich mal sagen. Und dann kommt natürlich so auf dieses Strategie noch so ein bisschen ja, Psychologie mit drauf, damit die Strategie auch wirklich funktioniert. Und heute sprechen wir über Action Getters, also Überzeugungsstrategien. Was ist denn das eigentlich, Chrissy, über was wir heute reden?
Ich glaube, also der Begriff ist inzwischen relativ geflügelt im Marketing. Die meisten wissen gar nicht, wo es herkommt und inzwischen wird fast alles als Action-Getter bezeichnet. Also es sind sogenannte Response-Auslöser, das sind eigentlich Trigger, auf die wir automatisch reagieren, die uns automatisch zu Handlungen bewegen. Und das hat ein US-amerikanischer Psychologe, der Robert Cialdini, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der hat die sozusagen mal festgelegt. Der hat nämlich ganz, ganz viel mit sogenannten Beeinflussungsprofis zusammengearbeitet aus ganz unterschiedlichen Branchen und hat quasi der ihre Taktiken mal übereinander gelegt und da die 6 Action-Getters rausgefiltert sozusagen. Und das sind einfach Handlungsmuster, denen wir Menschen ja ganz automatisch folgen, weil sie uns mental entlasten. Also es geht darum, dass es bestimmte Reize gibt, die dafür sorgen, dass wir automatisch reagieren. Und zwar deswegen, weil sie uns eben mental entlasten, weil sie uns Entscheidungen abnehmen.
Okay, du hast gerade gesagt 6 Stück. Ich finde, das klingt so nach der perfekten Podcast-Gliederung. Oh mein Gott, lass uns mal eintauchen. Welchen sind das? Und vor allem für uns viel wichtiger ist, wo können wir sie verwenden und was können wir falsch machen? Vielleicht
genau,
hangeln
das
wir
jetzt
uns
auch
da heute so ein bisschen entlang.
Genau, lass uns doch auch gerne irgendwie einen Case durchspielen. Dann haben wir es schön pragmatisch. Ich weiß nicht, Chrissy, ob du jetzt gerade irgendwie ein Schicksal auch gerne natürlich anonymisiert parat hast. Ansonsten nehmen wir immer ganz gerne ein B2B-Schicksal zum Beispiel, das irgendwie Leads generieren möchte. Das hat ein Formular, das betreibt natürlich auch verschiedene Plattformen und Kanäle, also Owned und Paid, Media zum Beispiel. Also vielleicht können wir da was rauspicken, oder?
Ich probiere es mal. Ich weiß nicht, ob ich es so durchziehen kann für alle 6 Action-Getter, weil die zum Teil auch unterschiedlich sind. So 1-2 Beispiele auch so aus dem eigenen Bereich fallen mir da schon
ja,
ein.
Ja, das ist doch super.
Unbedingt.
Ja.
Sehr gut. So
Perfekt.
Machen wir das.
Ja, da starte ich gleich mal mit dem, glaube ich, was so am bekanntesten ist. Das Gesetz der Reziprozität oder auch das Gesetz der Gegenseitigkeit, wie du mir, so ich dir. Das besagt, dass wenn ich jemandem was schenke, dass er mir gegenüber sich sozusagen in der Bringschuld fühlt. Und um das erstmal so vereinfacht darzustellen, ihr kennt es wahrscheinlich so diese Gratisbeilagen in Paketen oder diese vermeintlich handgeschriebenen Zettelchen, so hallo, liebe Sarah Jasmin, danke, dass du uns bestellt hast. Ich habe das ganz sorgfältig für dich zusammengestellt. Und da haben wir quasi was umsonst bekommen Und dadurch fühlen wir uns schuldig. Und es ist tatsächlich erwiesen, dass Pakete, die solche Gratisbeilagen haben, und da rede ich jetzt nicht von dem x-ten Gutscheincode oder irgendwelchen Dufttröpfchen, dass die tatsächlich weniger zurückgeschickt werden.
Ja, vielleicht habe ich dann auch so ein bisschen Angst, dass ich mein Geschenk wieder hergeben muss. Vielleicht kommt das ja auch dazu, so, das Geschenkchen war so schön. Nicht nur, der war so nett, sondern auch, ich muss das ja auch noch wieder hergeben, mein Geschenk. Und Geschenk, das will man ja nicht wieder hergeben.
Ja, genau, auch das. Und wir hatten tatsächlich, mein Mann und ich, wir haben dieses Jahr eine Weihnachtsaktion gemacht. Also wirklich aus, wir wollten uns wirklich bedanken und was Gutes tun. Aber da hat natürlich das Gesetz der Reziprozität auch gut gegriffen, wenn man das mal so sagen darf. Also unbeabsichtigt tatsächlich. Wir haben Tonis Chocolonis verschenkt an unsere Kunden und Kundinnen. Und zwar mit dem persönlichen Brief und mit Ansprache und allem drum und dran. Und die Response darauf war so gut. Und ich hoffe, ich plapper jetzt nichts aus, aber mein Mann hat tatsächlich dadurch einiges an Neuaufträgen generiert, weil er sich damit ins Gedächtnis gerufen hat. Also es scheint zu wirken, die Nettigkeit.
Ich fand super. Ich habe nämlich auch Schokolade bekommen und meine Tochter gleich, was ist das? Und ich, das ist meine.
Geil. Und ich weiß nicht, wie,
das war wie, wenig Action für meine Tochter, viel Schoko-Action für mich.
Gibt es dort auch so Unterschiede zwischen soft und harter Reziprozität? Weil letztendlich, Sarah, Content-Marketing heißt ja auch erstmal, ich gebe mein Wissen zum Beispiel oder ich gebe eine Strickanleitung und kaufe später dann zum Beispiel Wolle und Garn zum Beispiel. Oder hast man die besten Effekte wirklich bei materiellen, haptischen Gütern?
Nee, tatsächlich ist es, also klar, man hat zwar was in der Hand, aber auf Webseiten, wenn ich so ein PDF, so ein White Paper zum Download anbiete, das ist auch absolut Reziprozität. Finde ich sowas, also finde ich immer total charmant. Und überall da, wo ich mein Wissen umsonst teile, das ist auch was, das mache ich, weil ich einfach Spaß daran habe, gerade auf LinkedIn oder in meinem Blog. Ich teile mein Wissen, ich verlange dafür in dem Sinne kein Geld, aber ich kriege auch wieder was zurück, weil ich dadurch auch gefunden werde, als authentisch wahrgenommen werde. Mhm. Aber ja, bleiben wir in dem Online-, im Website-Bereich, also sei es ein White Paper zum Download oder so irgendwelche Checklisten, also gerade im Content-Marketing, überall, wo ich das für mich vielleicht auch nochmal runterladen, ausdrucken, abhaken kann, ist super. Und das schlägt in die gleiche Kerbe.
Geht das, wenn wir jetzt sagen, ohne Gegenleistung sozusagen ein Geschenk, geht dieser Effekt verloren, wenn ich den hinter einen Login setze? Also wenn ich quasi eine E-Mail-Adresse dafür in Anführungszeichen verlange, weil sich ja Menschen inzwischen sehr bewusst sind. Also gerade in unserer Bubble sind wir uns ja sehr bewusst damit, dass wir damit bezahlen. Das mag sich vielleicht in einer anderen Bubble als jetzt der Marketing-Bubble noch anders darstellen, aber die Herausgabe einer E-Mail-Adresse ist ja eine Form von Bezahlung. Gilt es da trotzdem oder sagst du, da verliert der Effekt?
Also es ist ein sehr guter Punkt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch sind die Kosten. Also eine E-Mail-Adresse abzugeben ist für die meisten schon gelernt. Viele Leute haben auch Alt-E-Mail-Adressen und sagen, okay, wenn ich was will, dann nehme ich halt die dafür her, ist mir wurscht. Mache ich tatsächlich. aber wenn die Hürde besonders hoch ist, also wenn zusätzlich zur E-Mail-Adresse noch mehr abverlangt wird, noch mehr Daten, dann verliert der Effekt ein bisschen. Dann ist das nicht mehr so, ah ja, ich bekomme ja was geschenkt, sondern ich sehe mich mehr auf Augenhöhe oder ich gebe sogar mehr rein, als mir mein Gegenüber tatsächlich gibt. Das heißt, bei sowas die Hürden möglichst niedrig halten. Klar, wir wollen alle Leads generieren, aber gebt euch vielleicht erstmal mit einer E-Mail-Adresse zufrieden und fragt ihn nicht noch nach seiner Sozialversicherungsnummer.
Okay, also wir haben wieder schön, also es gibt ja auch so dieses schöne Wort der Authentizität, aber jetzt müssen wir auch noch das nächste Wort lernen, Reziprozität.
Genau,
sehr gut. Für die, ich gebe etwas und bekomme im besten Fall auch etwas dann zurück. Okay, verstanden. Was ist der nächste? Wir haben jetzt einen von sechs Punkten.
Der nächste, den kennen wir auch alle, Exklusivität. Ich glaube, man kann schon gar nicht mehr hören. Also überall da, wo FOMO erzeugt wird. Es geht immer darum, eine Relevanzlücke bei meinen Kunden und Kundinnen zu identifizieren, um ihnen zu zeigen, hey, das ist etwas, was du vielleicht gebrauchen könntest, was dir vielleicht fehlt. Ja, ich glaube, wir alle kennen im Marketing die Mechanismen der Exklusivität, der FOMO, sei es darum, dass etwas künstlich verknappt wird, nur für kurze Zeit, für einen ausgewählten Kreis nur verfügbar ist. Also überall da, wo es schwieriger ist oder die gewisse Hürde da ist, dass ich es bekomme, greift dieses Prinzip der Exklusivität. Und das hängt auch ganz stark damit zusammen, vielleicht sagt euch der Begriff Verlustaversion was, dass wir Menschen, dass Verluste für uns schwerer wiegen als potenzielle Gewinne. Das heißt, sobald ich Gefahr laufe, dass ich etwas verlieren könnte, ist für mich viel schlimmer, als ich, dass ich potenziell was gewinnen könnte.
Ja, verstehe. Ja. Natürlich jetzt, wenn wir wieder immateriell auf einer Webseite sind, nur noch 3 PDFs, das ist wahrscheinlich nicht so realistisch, sondern wir sind dann halt eher wirklich schon beim Angebot selber. Ne? Also jetzt das, worum es wirklich geht, ein Lead zu generieren, da schaffen wir Exklusivität, Verknappung, um halt hier die Begehrlichkeit zu erhöhen.
Genau, also wir haben es ganz klassisch zum Beispiel bei auch Seminaranmeldungen, wenn es nur eine gewisse Anzahl an Plätzen gibt, auch da auch zu zeigen, hey, der Schalter ist vielleicht gerade schon auf gelb, nur noch 3 Plätze.
Ja, klar.
Jetzt schnell sein. Also da wirkt es besonders gut. Man muss aber auch sagen, das ist einer der Effekte, die haben eine sehr, sehr hohe Abnutzungsgefahr. Also wenn ich hier schnell und nur für kurze Zeit und Rabatt und keine Ahnung was werbe, das nutzt sich extrem ab. Und dieses Gefühl von FOMO und Urgency, das nimmt beim Konsumenten und der Konsumentin ab, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt einfach nur noch mal einen Monat warten, dann kommt die nächste Aktion.
Ja. Oder auch das Thema Vertrauen. Ich meine, große Vergleichsplattformen, auch gerade im Reisebereich, sagen dann, du, 3 Leute gucken sich das Angebot auch gerade an. Und die Frage, Monjöl, ne? Also wie weit stimmt diese Tatsache? Also auch, ich glaube, es muss natürlich auch glaubwürdig sein. Ne? Genauso wie ja auch alle unterstellen, jemand jemals was bei McDonald's Monopoly gewonnen hat oder so. Ne?
Ich kenne tatsächlich jemanden, die in den frühen 2000ern einen Roller gewonnen hat.
Immerhin.
Kein urbaner Mythos. Es gibt die eine Gewinnerin, die so vor 20 Jahren mal was gewonnen hat.
Ja. Okay, verstanden. Also es muss Verknappung, das verstehe ich. Genau, das mit der Abnutzung finde ich sehr spannend. Wie entsteht das denn? Also du hast jetzt gerade zum Beispiel das Ampelsystem bei Seminaranmeldungen zum Beispiel. Ne? Irgendwie maximal 15 Teilnehmerinnen und jetzt haben sich schon 12 angemeldet. Aber das heißt, da wird der Mensch irgendwie zum Gewohnheitstier schnell oder ihn triggert das nicht mehr oder was bedeutet das?
Also wenn ich es wirklich oft mache, ich glaube Seminaranmeldung ist da vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber bleiben wir mal rein in der werblichen Ansprache. Ein Produkt ist nur noch so lang verfügbar. Oder
lass
uns sein, Ticketpreis für das und das Festival nur noch bis morgen zu dem und dem Preis. Wenn ich diese Aktion aber unterm Jahr schon x-fach hatte, dann ist bei mir dieses Gefühl der Angst, ich verpasse jetzt wirklich den Deal. Also es geht immer darum, der subjektiv erlebte Deal. Wenn ich Angst habe, den zu verpassen, ist es natürlich sehr hoch. Aber je öfter ich, wenn ich gelernt habe, wir sind ja auch lernfähig, wenn ich gelernt habe, dass ein bestimmter Anbieter einfach ständig irgendwelche Aktionen macht, dann schwindet dieses Angstgefühl sozusagen. Weil ich weiß, da wird irgendwann zwangsläufig nochmal was nachkommen. Und wenn nicht, dann habe ich die eine Chance verpasst, aber irgendwann passiert schnell.
Ja.
Ich finde, man merkt es bei Black Friday sehr stark, dass dieser Black Friday-Hype schon so ein bisschen auch so einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. Zu sagen, ja, jetzt erzählen sie uns alle wieder, das sind die tollsten Deals und die gibt es nur jetzt. Und das ist tatsächlich bei den allermeisten ja eben nicht der Fall, dass es die nur zu Black Friday gibt.
Genau.
Sondern dann gibt es den Past Christmas Sale und den Neujahrs Sale und den Valentine's Day Sale. Und da sind wir dann schon, wahrscheinlich ist genau das, was du meinst, Chrissy, oder so?
Ja,
genau. Es ist einfach gewöhnt von gewissen Branchen oder gewissen Anbietern auch, dass die ununterbrochen irgendwas machen.
Und
was mich da jetzt sehr interessieren würde, wir sind ja alle aufgewachsen, kennt ihr bestimmt alle, auch da draußen, die Chibo-Themenwochen.
Oh ja.
Wisst ihr noch? Also es gab ja immer eine Woche, gab es dann die 7-fache Kräuterschere mit den 7 Klingen oder die bananenförmige Tupperdose und so. Das ist ja eigentlich auch, hey, das ist nur eine Woche, ich muss dann zuschlagen. Wovon aber ja Chibo abgewichen ist. Also kann man sich, weil eigentlich ja ein Retro-Konzept, wo man wieder nachdenken könnte, oder?
Ja, Ich glaube tatsächlich, wenn sie es jetzt nochmal probieren würden, dass sie damit wieder sehr erfolgreich sein könnten, weil wir dieses, ich sag mal, dieser Jäger- und Sammlertrieb, was ich so wahrnehme, wieder ganz schön ausgeprägt ist. Also überall darum, wo es geht, ich kann vielleicht wieder was komplementieren oder ist eine Reihe vorhanden. Ich weiß, okay, nächste Woche kommt wieder was oder ich meine, die Themenwochen gab es ja zum Beispiel auch bei Aldi und Lidl, wo du ich als Kind noch auf den Prospekt gewartet habe. um zu schauen, okay, wo
ja, krass.
Oder alles gibt es beim Aldi.
Genau. Yeah. Also quasi auch diese Kontinuität. Ich glaube, dass damit könntest du heute wieder gut punkten.
Okay, spannend.
Was ich sehe, ist bei so Produkten, von denen man schon sehr viele hat, also so, die so einen gewissen Sammelcharakter haben, was weiß ich, sagen wir mal spezielle Duftkerzen oder sowas, die haben dann immer Special Editions. Mhm. Oder zu Weihnachten dann mit einem besonderen Print oder sowas. Das ist ja auch so ein bisschen so. Es gibt es nur eine kurze Zeit. Da ist aber jetzt ein Weihnachtsmann drauf und deswegen muss ich es kaufen, obwohl ich das schon viermal daheim habe, aber halt bis jetzt ohne Weihnachtsmann. Und es gibt es nur ganz kurz, deswegen muss ich es haben.
Ja, also man schaut euch True Fruits an. Die machen es ja par excellence mit ihren Flaschen. Zu jedem Thema, jeder Aufhänger. Ich bin selber so ein kleiner True Fruits Flaschen-Messi, muss ich zugeben. Ich benutze sie auch.
Und noch eine weitere Übertragung, was wir ja, glaube ich, auch sehen, ist dann auch gerade im Content-Marketing so Paid-Content. Also ist das da auch mit dazu zählbar? Was ich meine, sind dann zum Beispiel, dass die Leute bei Steady oder Patreon dann als Content-Creator aufrufen, hey, komm in unseren Club exklusiv, denn nur da bekommst du nochmal Outtakes, spezielle Aufnahmen nur für euch zum Beispiel. Also es wäre das auch die Form dieser, das ist ja auch eine Verknappung letztendlich. Wenn du Folgendes machst, dann bekommst nur du Folgendes.
Da haben wir eine schöne Kombination aus Reziprozität und der Exklusivität, weil klar, du bekommst, du kriegst ja von uns ohnehin schon die ganze Zeit gratis Inhalte. Aber
genau.
Hey, mit einem Betrag deiner Wahl, wie es bei Steady ist, kannst du uns irgendwie unterstützen und kriegst dafür sogar noch Bonus on top und das kriegen alle anderen nicht.
Ach. Ja, verstanden. Ja. Also Sarah wäre auch eine Idee, ne? Wenn man jetzt so an die E-Learning-Produkte von 29 Watt denkt, dass die dort das buchen oder auch sogar abonnieren zum Beispiel, dann halt folgende Kondition bei einer Seminarbuchung bekommen.
Es ist ja tatsächlich so, wenn du, also jetzt immer so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu planen, wenn du bei der 121 Watt den Certified Digital Marketing Manager machst, also dieses komplett zertifizierte Programm, dann kriegst du am Ende relativ exklusiv Einladungen für Seminare, die gerade in der Entwicklung sind, die sogenannten Sneak Previews. Also der Referent sagt, ich bin fertig mit dem Seminar, genauso würde ich es halten. Und dann kriegst du für sehr, 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 sehr wenig Geld 2 Tage Seminar geboten. Und das ist halt so ein Exklusivitätsthema für die, die einen Abschluss schon gemacht haben, beziehungsweise die in dem Abschlussprozess sind und sagen, ich mache den Certified Digital Marketing Manager bei der 121 Watt. Die kriegen das als Gimmick sozusagen, als Dankeschön. Hat aber natürlich, also das ist jetzt kein Marketing-Effekt, weil das steht ja nirgendwo großartig drauf, im Sinne von, wenn du das machst, dann kriegst du Zugang zu den immer neuesten Themen.
Ja, verstehe.
Das ist eher dann so dieses Thema Danke. Ein Dankeschön für das, dass uns die Menschen die diese Treue erwiesen haben, das mit der 121 Watt zu machen, kriegen die dann eben diese exklusiven Sonderbehandlungen.
Ja, ich finde das, also Chrissy, ich hoffe, du belehrst mich dann nicht was anderes, aber was ich auch oft dann empfehle, zum Beispiel, wenn die Leute den Newsletter abonniert haben, dass dann bei der Dankeseite gesagt wird, hey, na, weißt du eigentlich, auf Instagram kannst du uns folgen, denn nur dort bekommst du folgende Infos zuerst zum Beispiel. Mhm. Also, dass ich da halt auch aus dieser Kundenreise gerade so, na, in der Vorbereitungsphase zum Beispiel, die Leute auch nochmal, also gerade diese Vorteilskommunikation fehlt mir ganz oft und das wäre eigentlich in Sachen, ne, Action-Getters ein schönes Argument,
total,
oder?
Total. Also das fällt mir auch immer auf, man könnte aus dieser Customer-Journey einfach so viel mehr machen und es bleibt so viel liegen und gerade diese Thank-You-Page, also was könntest du alles machen, um den Leuten zu, also
total,
wirklich Danke zu sagen und deswegen schau hier, das bekommst du alles. Also könntest so viel mehr in deiner Kommunikation machen.
Ach, ja. Cool. Okay.
Ich habe das auch im Content-Marketing und im Online-Texten-Seminar bei BIME habe ich das auch immer drin. Sag ich, Leute, schaut euch diese Standard-E-Mails an, die ihr rausschickt.
Ja.
Schaut euch die, sag ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du ein Kontaktformular hast und der schickt es ab, das Ding geht zu und es steht nichts da. Und er kriegt keine E-Mail, es passiert einfach gar nichts. Ist das jetzt abgeschickt? Ist das nicht abgeschickt? Das ist der Worst Case, aber da müssen wir ganz dringend was machen. Aber das nächste, was wir uns dann anschauen, wenn wir eine automatisierte E-Mail verschicken, was steht denn da drin? Was würde meinem User an der Stelle jetzt wirklich weiterhelfen?
Ja.
Was passiert denn mit seiner Anfrage? Wie lange dauert es, bis er eine Antwort kriegt? Was kann ich stattdessen machen?
Ja.
Oder.
Ganz guter Punkt. Und Patrick, noch eins, bevor wir weitergehen, weil das ist so...
Ja.
HR-Bereich noch viel wichtiger da. Also wenn wir Candidate-Personas machen und wir gehen dann so eine Candidate-Journey durch, diese wirklich aufzufangen, an welchem Punkt erwartet den Bewerbenden was? Also wirklich aufzunehmen, hey, du kriegst jetzt die hey, deine Bewerbung ist eingegangen, vielen Dank, wir sichten deine Bewerbung, du hörst innerhalb von 48 Stunden von. Es sind so Kleinigkeiten, die so viel ausmachen, weil sie einfach so dieses subjektiv erlebte Risiko minimieren.
Voll, voll.
So, jetzt glaube ich, sind wir bei 2 von 6. Jetzt müssen wir Gas geben. Was ist jetzt Nummer 3, Chrissy?
Ich habe versucht, ob ich eine schöne Überleitung hinbekomme.
Wir versuchen es ohne.
Das mal ganz, ganz cheesy. Dadurch, wir sind ja alle Experten und Expertinnen in unseren Bereichen. Und dadurch gibt Natürlich. Es vielleicht auch Menschen, die zu uns aufschauen. Das heißt, wir haben eine gewisse Autorität, damit einen Wissensvorsprung, vielleicht auch in gewissem Maße eine Machtposition, ohne das negativ zu belassen. Und es gibt das sogenannte Prinzip der Autorität, das besagt, dass Menschen, die zum Beispiel eine Machtposition innehaben oder einen großen Wissensvorsprung haben, die haben dadurch großen Einfluss auf mich und die haben in den Augen anderer Menschen mehr Glaubwürdigkeit.
Klar. Klar.
Oh.
Mhm. Verstehe. Also hier haben wir dann tatsächlich, das kaufen wir oft auch algorithmisch, das Thema Autorität, genau. Dass ich letztendlich auch wiederum durchs Content-Marketing diesen Expertinnenstatus aufbaue, um genau das zu schaffen.
Ich meine, LinkedIn arbeitet ja ganz extrem damit.
Absolut,
mit den, mit diesem, also ich finde, da merkt man es extrem stark, Thought Leadership ist da so ein Stichwort. Also LinkedIn incentiviert das ja auch irgendwie, Top Voice und so, da geht ja, glaube ich, genau in die Richtung, oder?
Genau das ist das Thema. Influencer-Marketing basiert auch auf derselben Regel. Also es gibt irgendwie Menschen, die, klar, wir sehen in irgendeiner Form zu denen auf, die haben einen gewissen Status, sei es jetzt Wissen oder was anderes inne und deswegen schreiben wir denen eine höhere Glaubwürdigkeit zu.
Ja, ja. Ich meine, übertragbar auch bei uns im Marketing. Ich meine, keine Performance-Kampagne läuft so wirklich gut, wenn halt nebenher kein Brand aufgebaut wurde. Wenn ich aber Performance und Brand-Marketing kombiniere, wundern sich halt alle, wow, funktioniert ja wirklich besser, weil ich einfach diese Bekanntheit auch habe. Zählt denn darunter auch, dass dann nicht nur wir sagen, das ist alles toll und richtig und wichtig, sondern auch das Thema dann der Testimonials oder halt des Influencer-Marketings zum Beispiel?
Da machen wir eine schöne Brücke, weil da kommt gleich der nächste Action-Getter ins Spiel, nämlich Social Proof oder also Prinzip des sozialen Beweises. Kennen wir alle, wir wissen, was Social Proof ist. Und natürlich, also je mehr Menschen von etwas überzeugt sind und mir empfehlen, desto eher glaube ich dem auch, desto eher vertraue ich, weil die minimieren wieder mein subjektiv erlebtes Risiko.
Ja.
Und es gab ein ganz, ganz spannendes Experiment zum Thema auch Gruppenmeinung oder wie die Meinung von Gruppen beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Ash-Experiment.
Sag mir mal an, erzähl uns. Ja.
Da war ein Experiment. Man hat den Probanden und Probandinnen 3 Striche ABC gezeigt, unterschiedlicher Länge, und einen Referenzstrich, der gleich groß war wie einer dieser Striche ABC. Und man sollte sie dann, sollten halt dann sagen, ja, welcher ist denn genauso groß? Also es war sehr, sehr offensichtlich und das hat man in mehreren Runden gemacht. Und tatsächlich gab es aber in dieser Gruppe nur eine einzige wirkliche Versuchsperson. Denn in einem Test war es dann so, dass alle anderen sollten behaupten, dass eine Linie, die ganz offensichtlich nicht die richtige Größe hatte.
Nein, ich verstehe.
Nur eine Person war nicht eingeweiht. Und dann saßen die da, alle haben behauptet, ja, zum Beispiel Linie B ist die richtige. Und nur die eine Person wusste es nicht, also war nicht eingeweiht. Und die hat sich dann tatsächlich von der Meinung der Gruppe, obwohl sie selber wusste, nein, das stimmt nicht, so beeinflussen lassen, dass sie auch gesagt hat, dass die falsche Linie die richtige ist. Das ist
krass.
Also ein Beispiel dafür, wie sehr wir uns tatsächlich oder wie sehr wir unsere Meinung und unsere Wahrnehmung von Menschen und von Gruppen beeinflussen lassen.
Was sie auch die letzten Jahre gezeigt haben, muss ich sehr stark gerade dran denken. Ja, okay. Aber das liegt ja auch wahrscheinlich, das ist ja wieder super spannend, wahrscheinlich auch all das, wofür auch dein Doktortitel steht. Weil das ist ja krasse Tiefenpsychologie, oder? Also ein Bedürfnis der Zugehörigkeit, was dort alles mit, also sogar sozusagen relativ absurde Tatsachen, dass alle dann sagen, der Himmel ist grün, habe ich das Bedürfnis, um dazuzugehören? Ja, der ist grün, oder?
Genau, genau das ist es.
Crazy.
Wir sind von Gruppen abhängig. Es ist einfach tief in uns verankert, es hat evolutionäre Gründe. Der Mensch ist ein Herdentier. Wir können es nicht riskieren, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und deswegen gehen wir in der Regel mit der Meinung konform.
Hammer. Wahnsinn. Okay.
Ich meine, das ist auch heute noch. Wir sind nicht im Überlebensmodus und wir tun es trotzdem.
Ja, aber ja, was ja trotzdem ganz spannend ist, also wenn wir jetzt auch beim Social Proof sind, ich würde mal unterstellen, im E-Commerce sind das auch die Review-Sternchen zum Beispiel. Ja. Ne? Da ist es ja wiederum so, dass der Mensch sagt, zum Beispiel die perfekte 5 ist nicht so glaubhaft wie die, ne, nicht so ganz perfekte 4,7 zum Beispiel. Das heißt, trotz, was ist das für eine Kombination? Also ich könnte auch einfach ganz stumpf sagen, ja, cool, 5 glaube ich allen. Oder ist das die Prägung, ja, Internet ist auch wieder nicht so der beste Platz der Welt? Oder wie ist das zu erklären?
Ja, also das ist, ich frage mich manchmal, ob das vielleicht sogar ein typisch deutsches Phänomen ist. So gut kann es nicht sein, der muss lügen. Genau. Aber gut,
spannend.
Also dafür kenne ich mich jetzt in den anderen Märkten nicht so sehr aus, aber es ist schon auffällig. Also ich
schöne These.
Bei mir selber. Wenn ich nur 5,0 sehe, dann gehe ich auf jeden Fall schon mal tiefer rein. Was haben die denn eigentlich geschrieben?
Ja,
und wenn das dann genau Sterne sind, ohne irgendwas oder so, ja, war super oder so, ist ja, die Lieferung war toll. Dankeschön. Dann denke ich mir, ja, okay, dann schaue ich lieber nochmal andere Quellen an. Also es ist schon gut, wenn man viele 5 Sterne hat, aber es ist halt mehr glaubwürdiger, wenn vielleicht schon mal wegen was Berechtigten ein Sternchen abgezogen wurde. Weil es geht nur um Glaubwürdigkeit in dem ganzen Kontext. Bewertungen können gekauft sein. Das ist vor allem immer dann auffällig, wenn man sieht, dass ganz, ganz viele Bewertungen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums auf einmal aufgeploppt sind. Da kann man mal so ein bisschen drauf achten. Aber wir alle tendieren oft dazu, eher zu hinterfragen. Bei vielen Sachen komischerweise wiederum nicht, wenn es so ein bisschen, ich sag's mal, Head
auf
Social Media geht. Aber da, sobald es an unser Geld geht, wir was kaufen wollen, Entscheidungen treffen, gerade wenn es höherpreisige Produkte sind, dann gehen wir doch mal tiefer rein.
Ja, spannend. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben jetzt, ich glaube, wenn ich richtig mit 4 Punkte bereist, wir haben die Reziprozität, wir haben die Verknappung, dann haben wir ja der soziale Beweis, die soziale Bewertung, das Social Proof of Concept sozusagen, und wir haben die Autorität, was uns selber mit dem Angebot betrifft. Okay.
Jetzt haben wir noch 2 offizielle. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, mit welchem ihr weitermachen wollt. Dem Liking-Prinzip oder dem Prinzip der Beständigkeit?
Dem Prinzip der Beständigkeit.
Prinzip der Verpflichtung und Beständigkeit sagt einfach nur, dass wir Menschen absolute Gewohnheitstiere sind und dass wir oft in Kaufsituationen, also gerade dann, wenn wir uns unsicher sind oder unter Druck gesetzt fühlen, also keine Ahnung, typisches Beispiel, ich bin im Supermarkt hier zwischen Weihnachten und Neujahr, es ist bumsvoll, ich bin gestresst, Schlangen an der Kasse und dann greife ich tendenziell eher zu dem, was ich schon kenne, anstatt dass ich mich zum Beispiel mit neuen Angeboten auseinandersetze. Genauso, also zum Beispiel, ich greife einfach zur selben Marke, jetzt wollte ich schon Zewa sagen, so gebrandet bin ich schon, zur selben Marke Küchenrolle, die ich seit 20 Jahren kaufe, weil ich es einfach gewohnt bin, auch wenn es vielleicht irgendwo ein besseres, günstigeres Angebot geben könnte. Das hat aber eben wieder ganz viel mit mentaler Entlastung zu tun und kommt vor allem dann in Stresssituationen. Also wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle,
Ja, ganz, ganz spannend, weil es gibt ja sozusagen auch diese Psychologie, wie ein Supermarkt eingerichtet ist. Und gerade das von dir besagte Produkt gerade ist lustigerweise oft nicht auf Griffhöhe, sondern oben. Das heißt, selbst da wird dann der unbequeme Weg in Kauf genommen sozusagen. Ne? Also ist das, aber man muss halt sich strecken, um seine eigene Gewohnheit befriedigt zu bekommen.
Genau.
Also selbst diese Hürde wird ja in Kauf genommen sogar, wenn das so groß ausgeprägt ist.
Genau, also da, wenn der Schmerz so groß ist, Sarah, sorry, du wolltest was sagen.
Ich finde, also ins Online-Marketing übertragen, merken wir das ja auch in dem Moment, wo jemand einen komplizierteren Checkout-Prozess hat, wo ich dann, was weiß ich, oben anwählen muss mit Radio-Buttons, Herr, Frau, Familie, Doktor und so weiter, wo ich sage, da hat sich jemand verkünstelt in seinem Checkout-Prozess, da merken wir das, wie es dann plötzlich anstrengend wird. Wenn es so der Klassiker ist, so Vorname, Nachname, Adresse, Ende Gelände, dann okay. Aber wenn dann noch Sachen abgefragt werden oder diese Felder eigenartig aufgeteilt sind, da finde ich, geht es relativ schnell, dass man das subjektive Gefühl hat, das wird jetzt hier gerade anstrengend, weil es eben nicht mehr das 100% Gelernte ist.
Genau das. Also wenn es dann auch zu anders für uns ist, also genau das, was du sagst, dass Felder zum Beispiel anders aufgebaut sind, als wir es gewohnt sind, andere Reihenfolge, das hat man vielleicht, wenn man in einem ausländischen Online-Shop drin ist und man ist eigentlich gewohnt, okay, Name, Vorname, bla bla bla, und das ist andersrum, Das kann einen schon tatsächlich komplett überfordern.
Ja. So, jetzt habe ich vergessen. Was war Liking? Liking, oder was?
Das Liking-Prinzip haben wir noch offen. Also nennt sich auch Sympathie-Prinzip. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen gemein. Das besagt aber, dass wir Menschen, die wir körperlich attraktiv finden, denen schreiben wir auch bessere Eigenschaften zu, wie zum Beispiel mehr Vertrauen, mehr Glaubwürdigkeit und so weiter. Ist auch was so ja, im klassischen Influencer-Marketing vorkommt, was auch so ein bisschen daher rührt, dass, also wenn ihr euch Werbung anschaut, oftmals ist Werbung ja sehr, sehr stereotyp, also mit sehr stereotyp objektiv schönen Menschen, weil man damit einfach den Geschmack der breiten Masse trifft und da genau dieses Prinzip greift, sage ich jetzt mal. Schönheit liegt natürlich glücklicherweise im Auge des Betrachters, darf man dazu sagen, aber es gibt eine Komponente, die sagt, okay, Menschen, die wir als attraktiv erachten, denen ja, schreiben wir auch bessere Werte zu.
Und betrifft das nur Menschen oder geht es dann halt auch um eine Markenästhetik zum Beispiel? Also, oder ist das wirklich erstmal nur Human to Human zu betrachten?
Von dem Prinzip her erstmal wirklich Mensch zu Mensch, weil wir auch Menschen und Gesichter werden vom Gehirn speziell verarbeitet. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Reiz als eine Marke. Wir hatten es ja auch schon mal mit den verschiedenen Funnelstufen. In welcher Funnelstufe sollte ich dann auch mit welcher Art von Visualität arbeiten? Gerade in so einer Awareness-Phase dann wirklich mit Gesichtern und Menschen, weil erstmal mehr Aufmerksamkeit. Ich tendiere immer erstmal zu dem zu gucken, was mir bekannt und gleichgesinnt ist.
Ja, geht es auch so ein bisschen in die Richtung, da gibt es ja so diese ganz einfachen Tricks, ich weiß gar nicht, ob das urbane Mythen sind oder ob das stimmt, so dass die Figur mit den Augen auf den Call-to-Action-Button schaut. Also die Person auf dem Bild schaut sozusagen dahin, wo du möchtest, dass der User hinklickt oder auch hinschaut, weil wir als Mensch dem Blick anderer Menschen folgen. Vermutlich also was ganz Urinstinktliches. So, wenn von da hinten der Säbelzahntiger kommt, dann sollte ich den auch gesehen haben.
Es ist genau das nennt sich Gaze-Cueing. Es ist genau das Thema. Es ist für uns immer besser, dorthin zu schauen, wo andere Menschen auch hinschauen, weil da könnte was potenziell Interessantes für uns sein oder eine potenzielle Gefahr. Also es ist ganz tief in uns verankert. Und genau das Beispiel, wenn auf einer Anzeige oder auf Social oder auch auf einer Webseite ein Testimonial irgendwo hinschaut, lenke ich auch den Blick dahin.
Ich finde es schon irgendwie witzig. Wir reden über KI und psychologische Prinzipien, tralala, und am Ende sitzen wir doch alle nur irgendwie mit einem Lendenschurz ums Feuer rum.
Also ich frage mich auch, wir haben uns von der Warte vom Neandertaler eigentlich nicht wirklich entwickelt. Unser sogenanntes Feeling-Gehirn, das schnappt einfach immer noch bei den gleichen Triggern zu. Da sagen wir mal, wir sind der aufgeklärte Mensch. Ich glaube ehrlicherweise, es wird auch nicht besser. So wie sie es gerade, wie sie es entwickelt mit KI und Social Media. Ich frage mich, wann der Break kommt, dass Leute wieder mehr hinterfragen. Was ich total spannend finde, ist, dass wir ja alle diese Avatare und so hypen. Und die sind ja auch extrem gut inzwischen. Also man muss schon wirklich ganz genau schauen, ist es jetzt KI oder ist es wirklich echt? Ist aber so, dass ich würde immer raten, eigentlich auf echte Menschen zu setzen. Weil je menschenähnlicher ein Avatar ist, desto höher sind auch unsere Ansprüche an diesen Avatar. Und der kleinste Fehler, den erkennen wir und den legen wir negativ aus. Und das kann wirklich dazu führen, dass es wirklich sehr negativ auf die komplette Markenwahrnehmung auswirkt.
Also
verleitet unglaublich, alle schnell mit irgendwelchen Avataren und KI rauszuhauen. Mhm. Und wenn man es kennzeichnet, okay, dann wissen die Leute, woran sie sind. Viele kommen ihrer Kennzeichnungspflicht aber auch nicht nach. Und ich glaube, erfahrungsgemäß kann das gut in die Hose gehen.
Ich habe da eine echt spannende, wie ich damals fand, spannende Story dazu. Ich war in L.A. in den Warner Brothers Studios und die haben verschiedene Regionen nachgebildet sozusagen in den Filmstudios und dort dann eben auch die entsprechenden Pflanzen angepflanzt. Also wenn die irgendwas in den Südstaaten drehen, findet das quasi in dem einen Viertel statt, diese Warner Brothers Studios. Die haben ja auch ein riesen Freigelände und da haben die dann lauter Südstaatenpflanzen. Und wenn das Ganze irgendwo eher so Boston, die Gegend stattfindet, dann wird das in einer anderen Region gedreht in diesen Warner Brothers Studios, und der hat bei der Führung damals erzählt, das ist deshalb so wichtig, weil auch wenn wir nicht aktiv wissen, welche Pflanzen jetzt zum Beispiel in den Südstaaten wachsen, wir können das nicht aktiv benennen, unser Unterbewusstsein registriert, da stimmt etwas nicht. Wir merken das nicht, weil wir ja nicht wissen, komischerweise Bambus wächst da nicht, sondern unser Unterbewusstsein registriert so kleine Fehlerchen, ohne dass wir es aktiv merken, und entscheidet dann, das ist aber ein schlechter Film, der hat mich nicht abgeholt. Und wir wissen gar nicht, warum, aber unser Gehirn registriert sowas. Und das, glaube ich, fällt so ein bisschen in die gleiche Ecke, wie du es gerade auch sagst. So, wir können, selbst wenn wir nicht aktiv den Filter anhaben, wenn wir jetzt viel mit KI arbeiten, wie du schon sagst, man sieht das, aber viele Menschen da draußen haben den Filter ja nicht an. Diese haben dieses Bewusstsein für KI noch nicht so implementiert, wie wir jetzt hier, die tagtäglich damit arbeiten. Die haben vielleicht noch nicht diesen AI-Alert an. Aber genau das, was du sagst, so vielleicht registrieren die dann, okay, die Mundbewegung ist ein bisschen komisch, die Augen sind ein bisschen wirr und das wird aber nicht aktiv wahrgenommen, sondern das Unterbewusstsein nimmt das an und denkt sich, der stimmt was nicht, dem trauen wir nicht.
Ja, genau, ganz genau.
Ich spannend. Sehe euch, nur weil man es kann, heißt es nicht, dass man es gleich machen muss, geht eher in die Hose. Ja, also Grüße da an die liebe Emma vom Deutschen Tourismusverband. Das könnt ihr auch gerne mal googeln und dann wisst ihr genau, was wir meinen. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich glaube auch, über allem kann man auch eine große Klammer setzen. Gerade, Chris, was du gesagt hast, es geht jetzt auch gerade ganz steil um das Thema Haltung und Wertekommunikation. Was aber auch natürlich die Kooperationspartner wie Influencer widerspiegeln sollten, die jetzt gerade zum Jahresende 25 stark diskutiert wurden, hinterfragt wurden mit mehreren Reportagen, die gerade rausgehen. Und ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Klammer. Oder vielleicht ein ganz guter siebter Punkt. Oder passt auch bestimmt irgendwo rein, so das Thema Werte, Haltung, das klar zu kommunizieren. Und das natürlich aber auch konsistent, ne? Und nicht zu sagen, ich bin weltweit Pride, aber in den Emiraten nicht. Also da gibt es halt immer wieder Vorfälle und dafür ist das einfach so transparent, dass das als Marke nicht auffliegt, ne?
Nee, ich glaube, das Thema Haltung, also generell müssen wir im Marketing drüber sprechen. Man hat ja immer auch diesen leichten Manipulationsvorwurf. Letztendlich genau. Muss man sagen, Menschen, wir können nicht beeinflusst werden. Jede Information beeinflusst uns.
Krass.
Und es ist halt eine Frage, wie ist das gehandhabt? Manipulation beginnt halt da, wo Informationen verschleiert werden, wo versteckte Kosten sind, wo mit Angst oder Schuld gespielt wird. Aber sagen wir uns mal so grundsätzlich, sowas wie ActionGetter, da sind wir klar, es ist eine Beeinflussung. Es ist aber eine eigentlich offensichtliche Beeinflussung. Wir wissen, Werbung soll beeinflussen. Es gibt die schwarzen Schafe, die vielleicht jetzt ganz anders machen. Da haben wir aber auch in Deutschland zum Glück die ein oder andere Instanz, die sich um sowas kümmert. Es hat dennoch auch immer viel mit Eigenverantwortung zu tun, klammere ich jetzt mal aus, Kinder, ältere Menschen. Aber ja.
Wahnsinn. Also ich muss auch gerade ein bisschen
Umgang mit Wissen. Das ist eigentlich.
Ja, wo du das gerade so ansprichst, nur ganz kurz off-topic, aber ich beschäftige mich gerade viel mit Zauberei, weil ich unsere Kids damit beeindrucken will. Und ich sehe da viele, viele Überschneidungen, weil es ist ja extrem visuell. Und man wird krass konditioniert. Ne? Also was ich jetzt perfektioniert habe, ist zum Beispiel, ich lasse eine Münze verschwinden und ich konditioniere sozusagen, ich verrate keine Tricks, aber durch eine gewisse Bewegung macht das ein paar Mal, dass das als gewohnt empfunden wird, in diesen kurzen 20 Sekunden, wo sich das abspielt. Und dann kommt der Trick und es ist so konditioniert, dass es einfach in dieser Visualität wirklich wie eine Zauber aussieht. Aber die Auflösung ist komplett plump, aber man wurde einfach konditioniert auf eine bestimmte Bewegungsart zum Beispiel. Und das ist einfach krass, wie das in uns drin ist. Das, was ich sehe, ist auch so.
Ja.
Und das ist ja, als ob man in eine Zaubershow geht. Ne? Ich glaube, das ist übertragbar, deswegen muss ich gerade schmunzeln mit dem Marketing. Man lässt sich ja ob bewusst oder unbewusst drauf ein, auf dieses Spiel.
Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ich gehe in eine Zaubershow, weil ich verzaubert werden möchte.
Ja.
Und ich bin auf Social Media, weil ich unterhalten werden möchte, weil ich irgendwie Reize haben möchte, weil ich Endorphine haben möchte. Ich gehe online shoppen, weil ich etwas kaufen möchte. Und dann bin ich natürlich ganz viel empfänglicher für Zaubertricks.
Toll.
Das trifft sehr gut.
Ach Mann, ey. Chrissy, das war wieder bombastischer Input in wirklich kurzer Zeit. Druckbetankung, wie wir es kennen hier von 121 Watt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht noch ganz kurz, wo findet man dich bei 121 Watt, zu welchen Trainings?
Ihr findet mich zum Thema Neuromarketing. Genau, ein brandneues Seminar. Also es gibt einen Online-Kurs und wir haben jetzt ein brandneues Zwei-Tages-Seminar.
Cool. Mega.
Dann wisst ihr ja, wo ihr hingehen sollt, wollt, könnt, dürft, wenn ihr zu dem illustren Kreis derjenigen gehören wollt, die so viel wissen wie die Chrissy und die natürlich dann auch im illustren Kreis der 121 Watt-Teilnehmenden sind, exklusiv, you know. Ja, ihr merkt, was ich gerade sehr schlecht versuche. Schaut es euch an, hört es euch an. Apropos anschauen, anhören. Wenn ihr mehr wissen wollt zu so spannenden Themen wie dem Thema, das die Christi uns heute mitgebracht hat, dann folgt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Limited.
Oder bei YouTube.
Nur noch 3 Abos möglich.
Ja, schnell sein. Jetzt noch ganz kurz. Also apropos schnell und apropos Cliffhanger, die Chrissy wird sich jetzt schon mal darauf vorbereiten, auf gigantische letzte Worte. Und ich schicke euch vorher noch schnell zum Patrick.
In unserem Premium-Bereich, den ihr jetzt abonnieren könnt. Nein, also vielen, vielen Dank für diese tollen Synapsen, Dreas. Mag ich wirklich sehr. Und das ist wieder pures Futter für mich, für meine Jo-Fixe, für meine Trainings. Nehme ich sehr, sehr gerne wieder mit und gönnt euch unbedingt die Trainings mit Chrissy. Da geht man immer schlauer heraus und inspirierter. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Und die letzten Worte gehören dir.
Geht ja runter wie Öl. Vielen Dank. Ja, erstmal Dank an euch. Und was kann ich sagen? Also Leute, es lohnt sich immer, sich die Basics anzuschauen, verstehen, warum Menschen ticken, wie sie ticken, damit die Magie wirken kann.
Sagt Chrissy beim 121 Watt Podcast.